Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Genesis 2, 1 bis Vers 20. Der Text geht dann noch weiter und redet über Ehe. Das ist das Thema der nächsten Predigt. Am heutigen Tag geht es um Gemeinschaft, ganz allgemein. Und darum möchte ich euch noch einen Neutestament-Text lesen, aus Markus 1. Wir lesen dort: Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Es gibt eine Geschichte, wo man nicht so sicher ist, ob sie stattgefunden hat. Aber sie handelt von einem amerikanischen Schiffskapitän. Das war ein Kapitän von einem Flugzeugträger. Und der ist am Abend, wo es feister war, auf der Brücke gestanden und hat gesehen, wie auf seinem Kurs, also die Richtung, wo er geht, ein Lichtli blinkt. Und sofort hat er den Funk genommen und mit seinem befehlenden Ton gesagt: Sofort Kurs anpassen, Chef, wir sind ein amerikanischer Flugzeugträger, geh uns aus dem Weg. Dann ist lange nichts passiert. Und plötzlich kommt eine Antwort zurück, die sagt: Nein, machen wir nicht. Wir gehen nicht aus dem Weg. Und uns ist auch gleich, ob ihr den Kurs ändert. Wir sind nämlich ein kanadisches Leuchtturm, ein Leuchthaus. Kannst du uns das Leuchthaus zeigen da? Wir haben Texte angeschaut, Schöpfungsberichte, und diese Berichte, die sind ein bisschen wie Leuchttürme. Die helfen uns navigieren, unseren Kurs anzupassen. Und wir haben schon den einen oder anderen Text miteinander anschauen können. Der erste Text ist aus Genesis 1, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Alles, was Gott gemacht hat, hat er in seinen Händen. Und in der letzten Predigt, die Schöpfung vom Mensch, Adam, Mensch, und mit ihm der erste Grundauftrag am Mensch: Er soll, sie soll zur Schöpfung schauen, zur Schöpfung Sorge haben, die Aufgabe für Arbeit. Heute werden wir ein Stück weit der erste Teil der Erschaffung von Eva, also das Gegenüber zum Adam, zum Mensch, anschauen. Und da geht es um Gemeinschaft. Ein zweiter Grundauftrag, der an uns Menschen gerichtet ist: Wir sollen in Gemeinschaft leben. Und ich habe das ganz bewusst getrennt, weil ich möchte in der nächsten Predigt das Thema Ehe und der zweite Text, Genesis 2, 21, ein bisschen genauer anschauen. Heute geht es um Gemeinschaft. Es gibt in südlichen Afrika einen Stamm, der heisst Zulu. Und wenn man dort bei den Zulu ist, dann wird man mit dem Wort begrüßt. Vielleicht kannst du es dir zeigen: Savubona. Savubona. Das heisst: Ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich schätze dich. Und in aller Regel antwortet man er und sagt: Sikona, ich bin da, und wenn du mich siehst, dann lebe ich. Ich stelle mir so ein bisschen uns Berner vor, da hänge ich da so ein Joe zusammen. Da kann ich viel lernen. Die Zulu, Die gehören zu der Volksgruppe der Bantu. Und dort gibt es eine Weltansicht. Vielleicht kennt ihr das. Das heisst Ubuntu. Ubuntu ist eine Weltansicht, die ganz stark auf Gemeinschaft herausgelegt ist. Gemeinschaft, ein Gegenüber, Beziehung, Gastfreundschaft, Menschlichkeit sind ganz zentrale Werte. Und man könnte das vielleicht ein bisschen in den Worten zusammenfassen. Ich existiere, weil du existierst. Also erst in Beziehung zueinander wird der Mensch lebendig. Ich hatte einen Kollegen, der war ein bisschen aus dieser Region und er hat bei seinem E-Mail zu unterste der Fußzeile gegen diesen Satz drinnen: Ich bin, weil du bist. Danke, dass du da bist. Bei uns in Europa oder im Westen vielleicht allgemein haben wir ein anderes Weltbild, eine andere Weltansicht. Bei uns geht es vielmehr darum, dass das Ich, das Individuum wichtig ist. Das kritische Denken. Man muss sich kritisch denken können und das macht das Individuum aus. Ich habe auch hier wieder ein Zitat von Charles Taylor, ein kanadischer Religionssoziologe. Und er, ein bisschen komplizierte Wörter, aber ich lese es gleich. Wir sind, der Westen, eine Kultur, die ein gepuffertes Selbst in den Mittelpunkt stellt. Ein gepuffertes Selbst, er erklärt es gerade zu sein, meint die Grenze zwischen innen, also das Denken innen, und außen, Natur oder Umfeld, ist geschlossen. Ich werde euch das anhand von einem Bild aufzeigen. Auf der linken Seite seht ihr das Lebensgefühl oder die Weltansicht von Ubuntu. Der äussere Kreis ist Gemeinschaft. Familie, Nation, eine Gruppierung, die ist wichtig. Das ist eine harte Linie. Das ist zentral. Das Individuum innen in dieser Gruppe, das ist dieser Gruppe untergeordnet. Das ist sekundär. Und darum so die starke Betonung auf Gemeinschaft, miteinander leben. Auf der rechten Seite hat er das Bild, wie es der Charles Taylor ein bisschen überzeichnet, beschreibt. In unserer Kultur ist Gemeinschaft weniger wichtig. Es ist untergeordnet. Viel wichtiger ist das Individuum. Und das ist ganz klar, wo ich meine Verantwortung habe und wo du deine Verantwortung hast, das ist eine klare Linie zwischen uns. Und wenn es dann schön kommt, dann gibt es noch ein Gemeinschaftsgefühl, aber das Individuum steht viel mehr im Zentrum. Ich habe einen Kollegen, der hat mir das so schön erklärt, der hat gesagt, weißt du, dir im Westen, der Nachname ist euch nicht so wichtig. Es heisst ja Nachname. Viel wichtiger ist euch der Vorname, wer ihr als Einzelperson seid. Und bei ihnen, er ist vom Kongo gekommen, er hat gesagt, bei ihnen ist der Nachname, Familienname, das ist wichtig. Der Nachname, ja, der Vorname, den kann man ändern, wie man will, aber der Familienname, das ist wichtig. Und ich habe gemerkt, dass ich zwei ganz unterschiedliche Kulturen, Lebensgefühle, Gemeinschaften. Ich habe euch das hier gebracht, weil ich möchte, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn wir jetzt den Text ein bisschen genauer anschauen. Und zwar haben wir in den letzten paar Predigten gehört, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, alles gemacht hat und alles in seinen Händen hat und am Schluss einen Schritt zurück macht und sagt, es ist sehr gut. Es ist alles sehr gut. Und er schaut er aber alles nochmal an und sagt, aber etwas ist nicht gut. Es ist nämlich nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also man muss sich das vorstellen. Gott als Gegenüber, die ganze geschaffene Welt, all das vermag Einsamkeit vom Mensch nicht zu überwinden. All das ist nicht gut, all das lenkt nicht. Man muss das vorstellen. Gott als Gegenüber lenkt nicht. Es braucht noch etwas mehr. Und darum sagt Gott, ich werde am Mensch eine Hilfe schaffen, ein würdiges Gegenüber. Hilfe im hebräischen Zusammenhang ist absolut positiv gemeint. Gott ist Hilfe für einen Menschen. Und so schafft Gott ein menschliches Gegenüber, das eine Hilfe sein soll für den einsamen Menschen. Und es soll ein Gegenüber sein, das würdig ist, ein würdiges Gegenüber. Also Gott hat etwas vor. Und dann ist die Frage, woher kommt das Gegenüber? Woher kommt der Mensch? Wir lesen dann weiter. Gott nimmt Erde und schafft Tiere, die ganze Tierwelt, und führt eins nach dem anderen von diesen Tieren zum Adam, zum Mensch, und sagt, und jetzt schauen wir, wie er sie benennen. Schauen wir, wie er den Namen gibt. Und der Adam, der Mensch, gibt diesen Tier Namen. Du bist ein Löwe, du bist ein Hamster, du bist ein... was auch immer. Zu benennen ist etwas ganz Zentrales. Das machen wir jeden Tag. Wir tun unser Umfeld, unser Leben um uns herum benennen. Und mit dem übernehmen wir ein Schöpfungsmandat, das Gott uns gegeben hat, nämlich über die Schöpfung in einer positiven Art zu herrschen, zu ordnen. Man kann sich das vorstellen, wie Eltern an den Kindern erklären, mal, das ist ein Löwe, da musst du aufpassen. Und wenn ein Blitz kommt und das Kind Angst hat, kann die Eltern zum Kind auch sagen, jetzt kommt der Donner, da musst du keine Angst haben. Es ist die Sprache, die das ermöglicht. Oder es ist eine Strasse mit Auto, aufpassen. Also die Sprache hilft, die Welt zu ordnen. Und nachdem dass der Mensch die ganze Welt geordnet hat, alle Tiere sind zu ihm geführt worden, ist die ernüchterte Feststellung, aber für einen Mensch ist kein Gegenüber. Also kein Tier, keine Sache von dieser Welt, nicht einmal Gott selber, vermag die Einsamkeit des Menschen zu füllen. Das ist der Text, wie wir ihn so gelesen haben. Und wir sehen hier innen ein hebräisches Menschenbild. Vielleicht sagt nach Martin Buber etwas. Er ist ein jüdischer Religionslehrer. Und er hat ganz kernige Sätze geschrieben. Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich und das Grundwort Ich, Du. Ich werde, also ich existiere am Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und Liebe ist Verantwortung eines Ichs für ein Du. Also, ein Mensch als Insel existiert, kann nicht existieren, sagt er hier. Sondern nur in der Beziehung zu einem anderen Mensch kann der Mensch leben. Und erst dort, in der Begegnung mit jemand anderem, entsteht Leben. Wird Leben möglich. Und Liebe heisst, dass das Ich gegenüber am Gegenüber Verantwortung übernimmt. Das ist ein hebräisches Menschenbild. Wir brauchen Menschen um uns herum. Gehen wir ins Neue Testament. Jesus läuft am See Genezareth entlang und sieht der Petrus und sein Bruder Andreas, wie sie ihre Netz fischen. Flicken, nicht fischen. Flicken. Und er sagt ihnen, kommt, folgt mir nachher. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Also, Jesus, Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, steht den Jüngern gegenüber und fordert sie und die und mich heute Morgen auf. Gang dem Jesus hinterher. Er fordert sie auf, ihre, und er fordert auch uns auf, an dem heutigen Morgen, unseren europäischen Individualismus, unsere kleine Bubble, unsere kleine, seht ihr, ich brauche euch. Den kleinen Kreis zu verlassen. Und er fordert aber genau gleich auf, auch die Kultur, die auf so Gemeinschaft orientiert, sie erfordert sie auf, verlässt das und geht dem Jesus hinterher. Also, Jesus hinter nachgehen heisst, unsere Kultur, wie wir sie kennen, zu verlassen und in eine Gemeinschaft mit Gott einzutreten. In eine Gottesbeziehung einzutreten. Und das Verlassen, das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Das kann manchmal auch sehr einsam sein. Und gleichzeitig passiert Nachfolge nie einfach nur alleine. Nachfolge passiert gäng in einer Gemeinschaft. Und wir sehen das dann auch, wie Jesus seine Jünger ruft. Er ruft nicht nur einen Einzelnen, sondern er ruft drei. Und macht eine Gruppe von 12. Und hat eine Gruppe von 72. Und manchmal sogar 5000. Ganz verschiedene Gruppen. Das Bild hat mir geholfen hier. Ihr seht, Nachfolge passiert in verschiedenen Gruppengrössen. Und jede Gruppengrösse hat ihre Stärken und aber auch ihre Schwächen. Oben seht ihr die ganz grosse Gruppe, 5000 Leute, die Masse, unübersichtlich. Man ist anonym, man kommt und geht, vielleicht merkt es gar niemand. Man war vielleicht da gewesen und man hat mit niemandem geredet. Vielleicht war auch jemand nicht da gewesen und niemand merkt es. Und gleich, dafür hat ganz viele verschiedene Leute Platz. Ganz verschiedene Weltansichten, Kulturen, ganz verschiedene Menschen und Persönlichkeiten. Eine grosse Gruppe erlaubt eine grosse Breite, dafür vielleicht nicht so viel Tiefe. Vielleicht denke ich manchmal, an einem Sonntagmorgen sind wir hier eine unübersichtliche Gruppe. Man kann kommen und gehen und niemand hat mit dem geredet. Das ist möglich. Darum möchte ich vielleicht auch herausfordern hier. An einem Sonntagmorgen redet doch halb mit jemandem, der ihr noch nie geredet hat. Nur eine Person. Und wenn das alle machen, dann sehen wir einander. Das ist Begegnung möglich. Es gibt aber noch andere Gruppen. Wir nennen das die übersichtlichen Gruppen. Ob es 72 sind oder 100 oder 50. Aber wichtig ist, hier ist Begegnung möglich, sodass man vielleicht einander von allen Namen kennt. Dass man merkt, wenn jemand nicht da ist. Dass man sieht, da fehlt jemand. Vielleicht muss ich nachfragen. Eine übersichtliche Gruppe. Ich denke da zum Beispiel an ein Gadi. So die Gruppengrösse, da kennt man einander. Da weiss, wenn jemand nicht da ist. Dann gibt es die Kleingruppen, 12, vielleicht 10, vielleicht sind es 5, sehr unterschiedlich. Aber da ist eine Tiefe möglich, wo man an einen Tisch hocken kann. Miteinander. Essen, nachfragen, fragen, wie es geht, ein längeres Gespräch. Und dann gibt es vielleicht ganz die Tiefe, die wo am meisten Tiefgang möglich ist, die persönlichen Gruppen. Vielleicht auch nur ein Zweiergespräch, in einem Kaffee, ein Mentoring, ein Seelsorgegespräch. Jesus hat uns in seiner Nachfolge ganz verschiedene Gruppen. Für mich ist hier die Frage, in welchen Gruppen bist du unterwegs? Welche sind dir vielleicht besonders ans Herz gewachsen? Welche sind dir wichtig? Bei welchen denkst du vielleicht, oh, die grosse Masse muss ich heute nicht haben? Vor ein paar Jahren habe ich so eine ganz kleine Gruppe angefangen. Ich rede hier von einer Kleingruppe. Wir waren ein paar Herren und alle zusammen sehr engagiert, haben nicht so viel Zeit gehabt und gleich haben wir gewusst, es wäre wichtig, wenn wir uns irgendwo treffen würden. Und dann haben wir abgemacht, wir treffen uns einfach mal während einem halben Jahr, bewusst gesagt, wir machen ein halbes Jahr, jeden Mittwochabend. Von 6 bis 8. Zu dem haben wir gesagt, zu dem können wir uns verpflichten. Und dann haben wir gesagt, um 6 Uhr essen wir zusammen. Jeder bringt das Essen, so unkompliziert wie möglich. Und entsprechend hat auch das Essen ausgesehen, aber wir haben am Schluss auch genug gehabt. Wir wollen zusammen essen, fragen, wie der Tag war, austauschen, erzählen. Und dann am 7 Uhr haben wir einen Schnitt gemacht und gesagt, jetzt nehmen wir die Bibel. Und wir haben mit dem Römerbrief angefangen. Und dachten, wenn, dann nehmen wir den schwierigsten Brocken. Haben wir vor angefangen und dachten, wir lesen einfach Abschnitt für Abschnitt. Ein Abschnitt, ein paar Versen und dann tun wir auf, fragen, was macht das mit dir? Was kommt dir entgegen? Was stört dich? Und dann haben wir diskutiert. Und dann, als das Gespräch langsam abebben war, und bei den Männern passiert das noch schneller mal, einmal bei mir, haben wir gemerkt, gehen wir zum nächsten Text. Lesen wieder, was macht es mit dir? Was kommt dir entgegen? Was stört dich? Was spricht dich an? Und ich merkte, es hat ganz spannende Gespräche gegeben. Und ich weiss noch, ich kann mich so gut daran erinnern, wo einer von diesen Herren, der gesagt hat, er war ein Mechaniker, ganz ein Bodenständiger, und er so einfach so, fast so ein bisschen nebenbei gesagt hat, ich lerne aus diesem Text, dass Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen kann. Und ich bin so der gehockt, der Theologe, der all die Bücher gelesen hat und das schon x-mal im Kopf gewusst hat, plötzlich hat das mir im Herz getroffen und gemerkt, hey, glaube ich das? Stimmt das für mich? Und ich habe sie gefragt, hey, aber wenn das stimmt, dass Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen kann, das muss doch alles verändern. Und die einfach so genickt, und ja. Das hat mich verändert dort, die Diskussionen, das gemeinsame Essen. Nach einem halben Jahr haben wir gemerkt, super gewesen, wir gehen wieder unsere getrennten Wege. Und gleich, dort ist etwas entstanden, bei mir, bei den anderen, wo eine Tiefe erlaubt, eine Beziehung, eine Freundschaft, die mich durch die Zeit durchgetragen hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dass der Mensch alleine durch das Leben geht. Er braucht, sie braucht gegenüber, die den Weg teilen. Und da gibt es unterschiedliche Gruppengrössen, wo das möglich ist. Das ist der zweite Auftrag, der uns Menschen gegeben wurde. Leben in Beziehungen, Leben in Freundschaften. Ich habe in meiner letzten Predigt den ersten Grundauftrag ausgeführt. Der Auftrag zur Arbeit, zur Bewahrung von Schöpfung. Und dort habe ich den Tim Keller zitiert, der sagt, es gibt ein Ministry of Competence, also ein Dienst vor Kompetenz. Im Beruf gut sein ist ein Auftrag an uns. Heute möchte ich den zweiten Auftrag, den Auftrag an Beziehungen, mit einem Zitat abschließen, das von Henry Nouwen kommt. Und er nennt den Auftrag den Dienst vom Präsent sein, können präsent sein. Mehr und mehr wächst in mir der Wunsch, einfach herumzulaufen, die Menschen zu grüßen, ihre Häuser zu betreten, auf ihre Türschwellen zu sitzen, Ball zu spielen, Wasser zu werfen und als jemand erkannt zu werden, der mit ihnen leben möchte. Es ist ein Privileg, die Zeit zu haben, diesen einfachen Dienst der Präsenz, da ist es, auszuüben. Dann kannst du weiter. Dennoch ist es nicht so einfach, wie es scheint. Mein eigener Wunsch, nützlich zu sein, etwas Bedeutendes zu tun oder einem beeindruckenden Projekt teilzunehmen, ist so stark, dass meine Zeit bald von Sitzungen, Konferenzen, Studiengruppen und Workshops in Anspruch genommen wird, die mich davon abhalten, auf die Straße zu gehen. Es ist schwer, keine Pläne zu haben, keinen Menschen für eine dringende Sache zu organisieren und nicht das Gefühl zu haben, dass man direkt für den sozialen Fortschritt arbeitet. Und nochmal, aber ich frage mich immer mehr, ob es nicht das Wichtigste sein sollte, die Menschen mit Namen zu kennen, mit ihnen zu essen und zu trinken, ihre Geschichten zu hören und die eigene zu erzählen und sie mit Worten, Händedruck und Umarmungen wissen zu lassen, dass man sie nicht nur einfach mag, sondern sie wirklich liebt. Amen. Amen. Ich war gestern beim Day for Family und habe etwas von dem gespürt, von dem Herzschlag. Und der Ralf hat mir heute Morgen gefragt, ob er etwas erzählen dürfte. Und ich hatte den Eindruck, das passt. Ralf, würdest du schnell etwas erzählen vom Day for Family?